Herzlich willkommen bei Land, Technik, Leben, dem Wüstenberg-Podcast. Hier geht es um Menschen, Technik, Innovation und natürlich Landwirtschaft.
Es ist eine Produktion der Firma Wüstenberg und mit ganzem Herzen für euch am Start.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Land, Technik, Leben, dem Wüstenberg-Podcast und heute mit einer anderen Stimme. Viele kennen mich wahrscheinlich schon von unseren Social-Media-Kanälen. Ich bin Heike Marit und wir haben gedacht, dass wir eine dritte Moderatorin in unserem Podcast gerne mit dazu holen können. Und ja, Landwirtschaft, Marketing und Kommunikation ist für mich immer ein präsentes Thema. Daher passt es ja eigentlich perfekt, dass ich auch mal mit in den Podcast reinrutsche. Genau. Oft war ich eigentlich immer nur hinter den Kulissen dieses Podcasts und jetzt sitze ich mal direkt vor dem Mikrofon. Meine erste Folge und ich habe mir einen Gast eingeladen, ein Redakteur, ein Videoredakteur vom Deutschen Landwirtschaftsverlag und von Agra heute. Ich bin sehr froh, Philipp, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen in meiner ersten Podcast-Folge Landtechnik Leben.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Wir kennen uns gar nicht richtig persönlich, wir haben ein bisschen hin und her geschrieben. Magst du dich einfach mal vorstellen?
Ja, sehr gerne.
Wer du bist, was du machst, vielleicht auch, wie du da hingekommen bist.
Ja, gerne. Also ich bin, wie du ja schon gesagt hast, Redakteur bei Agra heute im Deutschen Landwirtschaftsverlag. Und ich bin eigentlich von Haus aus so Bildermensch. Ich habe Fotografie studiert und bin in dem Zuge auch zu dem ganz jungen Agra heute gekommen, also zur Entwicklungsredaktion. Das war Ende 2016. 2017, als das Heft zum ersten Mal auf den Markt kam, war ich schon voll involviert, was Bildsprache und so anging. Und über die Jahre hat sich das dann so ein bisschen weiterentwickelt, auch Richtung vor allem Website. Und seit mittlerweile etwas über 4 Jahren betreue ich auch die Videokanäle. Das ist in erster Linie YouTube, aber eben auch unseren Videoplayer für die Website und kümmere mich da zusammen mit unserer Chefredakteurin Anke Fritz so ein bisschen um die ganze Themenplanung, Formatentwicklung und so weiter.
Wie bist du in den Bereich Landwirtschaft gekommen? Hast du das im Blut? Bist du da groß geworden oder was reizt dich daran?
Ich bin eigentlich ein klassisches Stadtkind. Ich habe einen Bezug zur Landwirtschaft über die Familie meiner Frau. Also meine Frau ist auf einem Ackerbaubetrieb hier im Landkreis Hildesheim groß geworden. Und da habe ich so ehrlicherweise auch die ersten richtigen Berührungspunkte gehabt, so vor 16, 17 Jahren. Und habe mich da dann auch ein bisschen mehr für interessiert, generell so für Landthemen. Ich habe da irgendwann einen Jagdschein gemacht, bin jetzt seit über 10 Jahren Jäger und ich fand das ganze Themengebiet immer schon spannend. Beim Deutschen Landwirtschaftsverlag bin ich dann ehrlicherweise durch Zufall gelandet und gar nicht im Agrarbereich, sondern wir haben eine Zeit lang auch so ein, ich möchte sagen, Lifestyle-Magazin vom Land gemacht in Niedersachsen. Das hieß Echt Niedersachsen und da habe ich als freier Fotograf für gearbeitet. Da kam so der erste Kontakt her und als ich dann mitbekam, dass da was Neues entsteht, wo auch noch Mitarbeiter gesucht werden, da habe ich mich gleich beworben und das hat dann irgendwie gut gepasst und fühle mich seitdem so wohl, dass ich jetzt, wie gesagt, schon fast 10 Jahre mit an Bord bin.
Das ist ja richtig spannend. Also sozusagen ein Quereinsteiger in der Landwirtschaft. Wie hast du denn mal so out of the box die Landwirtschaft wahrgenommen und vielleicht dann auch lieben gelernt?
Also als Stadtkind hatte ich natürlich so Bilder im Kopf, die einem so Medien, Schule und so weiter vermitteln. Und was ich ganz schnell gelernt habe als ich die ersten Einblicke in den Familienbetrieb hier, aber dann später bei Agra heute auch in ganz, ganz, ganz viele andere Betriebe, die ich für Reportagen besuchen konnte, gesehen habe, ist, dass davon einfach vieles halt wirklich nicht stimmt. Ich meine, das weiß jetzt jeder, der hier zuhört, aber ich habe da einfach die Landwirtschaft als einen so wahnsinnigen, innovativen und auch innovativ treibenden Wirtschaftszweig kennengelernt und lieben gelernt. Ich finde das unheimlich faszinierend, was unternehmerisch denkende Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland auf die Beine stellen und auch wie offen die sind für innovative Ideen, Technologien, und so weiter. Und das ist tatsächlich was, was mich so fasziniert hat. Und dieses Facettenreichtum, ne? Also dass einfach Betriebe so wahnsinnig unterschiedlich aussehen können, sodass dass auch unsere Arbeit einfach niemals langweilig wird.
Hast du dir das dadurch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht mit der Arbeit bei Agrar heute, die Landwirtschaft weiter nach außen zu tragen und mehr darüber zu berichten?
Ja, auf jeden Fall. Also letztlich, wir berichten ja in erster Linie im Grunde über die Landwirtschaft, aber nach innen. Wir sind ja ein Fachmagazin. Wir sehen natürlich aber auch, dadurch, dass wir sind ja Europas größte Website im Agrarbereich mittlerweile, und das würde natürlich auch nicht funktionieren, wenn nur Landwirte auf die Inhalte klicken, denn so viele gibt's dann auch nicht mehr, im Verhältnis zumindest. Und das finde ich immer schön zu sehen, dass man eben da auch die Möglichkeit hat, eine Zielgruppenerweiterung zu betreiben und bestimmte Menschen eben über bestimmte Themen, die einfach andere Menschen auch interessieren, noch zu erreichen. Also Energie ist so ein Thema, also auch ganz blöd Heizöl oder Dieselpreise oder auch Wetterthemen oder Sachen, die eben nicht nur Landwirte, sondern vielleicht auch Pferdeliebhaber oder Jägerinnen oder Menschen mit einem großen Grundstück einfach interessieren und betreffen. Und das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, und das ist eigentlich eher so ganz privat, versuche ich einfach auch so ein bisschen Spokesperson für die Landwirtschaft in meine städtische Bubble wieder zurück zu sein, weil ich das einfach total störend finde, dass, oder schade finde, dass so viele Klischees einfach immer wieder reproduziert werden und auch so eine bestimmte Erwartungshaltung an Landwirtschaft irgendwie gerade in der Stadt herrscht, die so gar nicht stimmt und die auch eventuell da so eine nicht unbedingt zum gegenseitigen Verständnis beiträgt. Und das meine ich auch wirklich gegenseitig, ne? Also ich habe gerade zum Beispiel in dem, wenn ich kurz Werbung machen darf für einen anderen Podcast, in dem Podcast von Annemarie Paulsen gehört, die hat da wirklich so eine, ich würde fast sagen, Brandrede gehalten auf diesen Kommunikationsgap zwischen ländlichem Raum und Stadt. Mhm. Und das fühle ich ganz genauso, dass einfach Städte auf eine gewisse Art und Weise über Menschen auf dem Land reden und Menschen auf dem Land in einer gewissen Art und Weise über Menschen in der Stadt, und vieles ist einfach nur Reproduktion von Klischees, was einfach so Gräben verbreitert, und das ist einfach nicht gut. Und deswegen ist es mir total wichtig, auch einfach, wenn ich im Gespräch bin mit anderen Menschen in der Stadt, also ich selber wohne auch ja auf dem Land, aber in der Nähe von Hannover, und wir sind auch viel in der Stadt, meine Geschwister, meine Eltern wohnen in der Stadt, wir haben viele Freunde in der Stadt, und wir versuchen eigentlich immer wieder diesen Diskurs zu führen, um einfach auch zu zeigen, wie vielseitig und spannend und unglaublich wichtig als gesellschaftliche Säule die Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland sind.
Absolut. Ich habe genau das von Annemarie auch gehört. Und das fand ich, hat sie sehr gut beschrieben. Und was meinst du denn, wie können wir denn diese Agrarbubble durchbrechen? Natürlich, Agrarinfluencer kriegen halt nur ihre Berufskollegen etc. pp. Ich finde, Annemarie macht es schon sehr gut. Da sprachen die auch in einer Folge drüber, dass sie ja gar nicht mehr so viel landwirtschaftlichen Content macht, aber trotzdem ja alles zu Hause auf dem Bauernhof passiert. Dadurch durchbricht sie ja eben diese Agrarbubble, weil sie halt mehr Familienleben, Alltag und Life, also das Leben bespricht und nicht, welche Häckselqualität brauchen wir jetzt hier für das perfekte Futter. So, wie hättest du auch noch Ideen, vielleicht auch zum Beispiel für Wüstenberg, wie können wir mit unseren Inhalten mal die Agrarbubble durchbrechen, oder was für Ansätze kann man da anschieben?
Ja, ich glaube, das ist es im Grunde. Also man muss vielleicht, also es kommt ja auch immer darauf an, was man für Ziele verfolgt. Aber wenn man Öffentlichkeitsarbeit betreiben möchte, und Öffentlichkeitsarbeit, es geht eigentlich, da geht es dann nicht um Landwirte, da geht es um Verbraucherinnen und Verbraucher. Und da muss man ein bisschen, glaube ich, den Mut haben, dann die Fachlichkeit etwas sausen zu lassen und viel niederschwelliger anzusetzen. Und vielleicht halt einfach versuchen, Themenüberschneidungen zu finden, also Dinge, über die man reden, über die man vielleicht auch Witze machen kann, die einfach alle Menschen nachfühlen können. Also vielleicht, keine Ahnung, über das Thema Kinder oder über das Thema Urlaub oder meinetwegen über das Thema Ernährung. Also so Sachen, die einfach schon, also irgendwie alle abholen. Ich finde, wir haben total viele ganz tolle Agrar-InfluencerInnen. Einige davon halt wahnsinnig stark, vor allem im fachlichen Kontext, finde ich auch immer wieder super spannend, dann einfach zu sehen, dass mir auch als quasi Laien, der jetzt schon lange in der Branche arbeitet, noch echt Sachen gut erklärt werden können, die dann auch ein bisschen fachlicher sind. Und auch einige, die das einfach sehr gut verstehen, diese Wände zu durchbrechen und eben auch viel, viel weiter Menschen anzusprechen. Also Annemarie Paulsen ist zum Beispiel so ein Beispiel, aber ja auch nicht nur. Also mir fällt auch ein Julia Nissen, ne, Deichstern, die ist mir zum Beispiel ganz ursprünglich mal von meiner Schwester, die ist Lehrerin in der Stadt, empfohlen worden, weil die den Content so gut fand. Und jetzt kenne ich Julia auch schon lange, aber ich finde auch tatsächlich, dass sie das super gut macht, auch wenn es auch wenig landwirtschaftliche Sachen sind. Oder es ist halt ein breiter Mix. Aber man sieht einfach auch in ihrer Influencer, in ihrer Followerschaft, dass es einfach auch ein breiter Mix ist. Das sind Leute vom Land, genauso wie Menschen aus der Stadt. Und so erreicht man natürlich Leute. Wir selber beim Deutschen Landwirtschaftsverlag versuchen das ja zum Beispiel auch über eine Veranstaltung. Also wir richten jedes Jahr den Ceres Award aus, ne, für den Landwirt und Landwirtin des Jahres. Und da soll es eigentlich eben auch darum gehen, dass es einmal, dass die Branche sich selber feiern kann, aber eben auch, um der Gesellschaft zu zeigen, was für tolle Sachen Landwirtinnen und Landwirte in ihren Dörfern eigentlich machen. Was für innovative Betriebszweige die aufgestellt haben, was für eine tragende Säule in ihrer kleinen Gesellschaft sie sind, im Ehrenamt und so. Und da haben wir eben die Chance, wir machen das ja in Berlin, da springen auch immer viele Regionalmedien drauf und machen dann kleine Berichte. Da haben wir wirklich eine gute Chance, eben Menschen zu erreichen, die da sonst gar nicht so die Berührung mit hätten. Und ich glaube, es ist immer wieder, ja, dieses vielleicht etwas Plattitüde, ne? Tu Gutes und sprich darüber. Und natürlich ist ja nicht alles absolut super und auch nicht jeder Betrieb ist tippitoppi und so, aber das ist, wo ist das schon so auf der Welt? Also da ist die Landwirtschaft ja auch nur wie jeder andere Teil der Gesellschaft und es gibt so und solche und wir versuchen halt einfach das Positivste zu zeigen. Ohne wenn also als journalistischer Sorgfaltspflicht natürlich auch Missstände zu benennen und auch darüber zu berichten.
Ja, der Ceres Award finde ich wirklich eine tolle Sache. Mein Bruder war dort 2021 unter den ersten dreien bei Junglandwirt des Jahres. Da war ich auch mit ihm gemeinsam in Berlin. Das war wirklich toll. Und jetzt habt ihr tatsächlich mich auch kontaktiert für dieses Jahr im Oktober nach Berlin zu kommen. Mhm. Ich habe es mir schon mal grob vorgemerkt. Ich muss es jetzt nur an dem Wüstenberg-Team noch einmal beschnacken, ob ich da zu euch nach Berlin kommen kann, weil es wirklich eine tolle Veranstaltung ist. Die ganzen Filme zu sehen von den ganzen landwirtschaftlichen Betrieben und von den Menschen, die dahinter stecken, das ist wirklich auch Balsam für die Seele, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also es ist immer wieder schön zu sehen und auch das Netzwerken oder die Menschen kennenzulernen, die auch vor Ort sind. Und es ist immer wieder schön, auf jeden Fall. Wir sind tatsächlich jetzt in das Thema gerutscht, was ich mir zum Ende der Folge überlegt habe, Medien und Landwirtschaft. Was favorisierst du denn? Das ist wahrscheinlich eher der Longform-Content, die langen Geschichten, die man ausgedehnt erzählen kann, oder wie stehst du denn auch zu den kurzen Sachen, zu den Reels beispielsweise, die innerhalb von 60 Sekunden so viel wie möglich vermittelt werden muss?
Die Kunst ist, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Und das ist auch eine Kunst, die wir selber jeden Tag versuchen neu zu lernen, weil es einfach total schwierig ist. Also gerade wenn man, wie in fast allen Bereichen mittlerweile, mit verhältnismäßig wenig Menschen ziemlich viel machen muss, natürlich freue ich mich immer über total lange Geschichten, auch wenn wir irgendwie im Video einen richtig langen Testbericht oder eine Reportage bringen können. Aber Social-Videos sind einfach super wichtig, um Langformat-Content zu bewerben. Und dann ist es ja auch nach wie vor so, dass wir ganz unterschiedliches Konsumverhalten haben. Also zum Beispiel brauchen wir für unsere Website, um die Artikel anzureichern, einfach kurze Videos, weil dieser Snackable-Content da nach wie vor ganz stark nachgefragt wird. Also ich sag mal maximal 3 Minuten. Aber für YouTube gilt das schon längst nicht mehr. Also kann man vielleicht auch überspitzt, aber sagen, je länger, desto besser. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst, dann irgendwie den Spagat zu schaffen. Ich versuche das persönlich momentan mit der Herangehensweise Langformat produzieren und dann gucken, dass man die spannendsten Hooks als vielleicht noch als Reel oder Short oder so vielleicht sogar damit ein bisschen viral gehen kann oder so, dass man halt einfach aus einer Produktion, wo man weiß, man hat jetzt wahnsinnig viel Inhalt, verschiedene Stücke sich raussuchen kann.
Mhm. So gehe ich tatsächlich auch vor, wenn wir irgendwie kleine Hofgeschichten drehen oder so, dass man da 2 kurze Reels nochmal rausschneidet mit den besten Momenten, um da nochmal natürlich auch auf das YouTube-Video hinzuweisen, so als Trailer, als Teaser. Die bunte Mischung ist halt das, was es dann eben ausmacht. Natürlich auch die Kontinuität. Aber umso länger, umso besser ist so. Wie oft sitzen wir sonntagnachmittags auf dem Sofa 15 Uhr und machen YouTube an und gucken auf YouTube, was es da an landwirtschaftlichen Geschichten zu sehen gibt, ne? Mhm. Ist ja eben so. Aber wie erreicht man denn Landwirte allgemein heute? Weil da habt ihr auch ganz viele verschiedene Generationen. Ich meine, ihr habt auch noch ein Printmagazin, ne?
Wir haben auch noch ein Printmagazin. Das, doch, das ist auch immer noch, ich würde sagen, der Markenkern. Ne? Also wir haben ja da eigentlich das Unmögliche gewagt. Wir sind 2017 mit einem neuen Printmagazin an den Markt gegangen, zu einer Zeit, zu der wahrscheinlich schon seit über 10 Jahren alle das Printsterben vorhergesagt haben. Und das ist ja auch nicht ganz falsch. Also ich würde sagen, landwirtschaftliche Printerzeugnisse sind in doppeltem Maße vom Strukturwandel betroffen, weil einerseits werden die Betriebe und damit auch die Abonnentenschaft für ein Fachmagazin jetzt einfach nicht mehr, sondern einfach durch das Höfesterben ist ja einfach real. Und auf der anderen Seite nimmt das Interesse an Printerzeugnissen auch immer weiter ab, sodass wir da natürlich auch viel kämpfen müssen. Aber dafür stehen wir eigentlich ziemlich stabil da und haben uns vor allem, indem wir von vornherein gesagt haben, wir machen beides, sehr, sehr breit aufgestellt und vor allem mit der Website einfach so starkes Wachstum hinbekommen, dass man auch sogar da, also dass es sich eigentlich sehr, sehr gut vermittelt. Und da ist natürlich manchmal dann auch ein bisschen die Schwierigkeit, weil wir natürlich als modernes Medienhaus plattformübergreifend planen und denken, aber Sprache halt zum Beispiel nicht unbedingt plattformübergreifend ist. Also die Ansprache, auch Headlines, Teaser und so sind einfach online, die funktionieren nach anderen Kriterien als im Print. Wobei ich auch sagen würde, man kann auch die These in den Raum stellen, was online funktioniert, funktioniert auch im Print. Nur andersrum vielleicht nicht so genau so, weil wir haben es früher ja nie messen können. Heute hat man ja leider immer für alles ein Tool und kann ganz genau sehen, was wie gut funktioniert hat. Beim Print war es halt im besten Fall der Leserbrief, im schlimmsten Fall der Abbesteller. Und das war ja dann auch immer mit einer gewissen Verzögerung erst. Es ist schon so, dass man immer gucken muss, wie kriegt man jetzt das eine auch auf das andere Gleis. Dann ist da noch die Schwierigkeit, wir haben ja auch noch regionale Wochenblätter in Niedersachsen, dann in 9 Bundesländern und in Bayern. Und auch da muss man dann natürlich schauen, gibt es vielleicht Beiträge, die für alle interessant sind? Und wenn ja, muss man die umschreiben, um sprachlichen Duktus aus der Region besser treffen zu können? Also da sind schon Herausforderungen, die man so, glaube ich, früher nicht so hatte, aber das ist, glaube ich, auch total spannend.
Seid ihr dann in unterschiedlichen Abteilungen, was den Ausspielweg angeht zum Beispiel, also ein Social-Media-Team, ein Print-Team, was habt ihr da überhaupt alles für Säulen, die ihr bespielt? Wie gesagt, Webseite, dann habt ihr YouTube, also Podcast, das kann ja nicht nur ein Kopf alleine machen.
Ich sag's vielleicht der Einfachheit halber mal für Agra heute, weil wir haben ja unsere verschiedenen Objekte und wir versuchen natürlich auch kollaborativ uns gegenseitig im Verlag zu unterstützen. Aber bei Agra heute ist es so, wir haben ganz regulär unser Hauptmagazin. Dann haben wir noch Specials nach wie vor für Tierhaltung und Energie. Und Energie meint in dem Fall also wirklich ganz klassisch erneuerbare Energien auf dem Betrieb, also Biogas, solche Themen. Und dann eben die Website, die wirklich ein ganz, ganz, ganz starker Posten mittlerweile ist und Social, wobei wir Social auch unterschiedlich verwenden. Also wir haben nach wie vor einen Instagram- und einen Facebook-Account. Das sind eigentlich so die Hauptkanäle. Facebook immer noch interessanterweise super stark. Also da merkt man, dass es ein bisschen...
Glaube ich dir.
Also es ist, ich würde jetzt nicht sagen antizyklisch, aber es ist so, glaube ich, zum restlichen Trend im Internet vielleicht ein bisschen zeitversetzt, unsere Branche. Also das ist immer noch total stark und wir nutzen das auch, ich würde mal sagen, bidirektional. Also wir versuchen einerseits natürlich Menschen auch über Social-Kanäle zu unterhalten und zu informieren, aber gleichzeitig wollen wir den Community-Gedanken auch für uns nutzen, um auch möglichst authentisch zu sein, möglichst nah an den Betrieben und an den Menschen und an den Wünschen und Hoffnungen und Nöten, sodass wir auch immer wieder mit Fragen zum Beispiel in die Communities gehen und aus den Antworten auch Geschichten entstehen. Das ist uns total wichtig. Und dann habe ich noch gar nicht erwähnt, aber es ist eigentlich mein Brett, YouTube, ne? Ist auch, also die, ich würde, wenn man es auch im Bereich Social mit einklassert, so die, da die dritte Säule. Wir spielen die meisten unserer Videos gar nicht vornehmlich auf YouTube aus, sondern über so eine Plattform, die heißt Glomex. Das ist ein Videomarktplatz für Publisher, wo wir einfach viel stattfinden, aber das ist so ein naja, so eine B2B-Geschichte, da würde man jetzt als Verbraucher nicht drauf landen können. Die Videos sind dann eben bei uns auf der Website eingebettet oder eben auch bei anderen Publishern.
Ja, so handhabe ich das mit dem Podcast zum Beispiel. Das wird auf einer anderen Plattform alles vorbereitet, hochgeladen und dann wird es gestreut, da wo man überall Podcasts eben konsumieren kann. Genau, wie kommt ihr denn überhaupt auf Ideen oder wie gehst du in der Recherche vor oder woher weißt du, das ist jetzt das Thema und wie schnell seid ihr da auch? Wenn es jetzt gerade akut eins in den Medien ist, springt ihr sofort mit auf, weil Print kommt ja einmal im Monat oder wie oft habt ihr da einen Turnus und wie macht ihr da die Redaktion?
Genau, also Print bei Agra heute ist einmal im Monat. Website ist natürlich tagesaktuell, wobei man auch sagen muss, wir sind einfach keine Tageszeitung und wir sind auch kein Nachrichtenportal wie Spiegel oder so. Das können wir einfach nicht leisten. Also wir haben jetzt keine rund um die Uhr besetzte Redaktion oder KorrespondentInnen in Australien, die die Nachtschicht übernehmen oder sowas. Wir haben auf der Website schon einen ganz klaren Fokus auch auf News und wir versuchen auch auf News so schnell wie möglich zu reagieren. Also wenn jetzt, keine Ahnung, wirklich ein ganz großes agrarpolitisches Thema ist oder es sind Trecker-Demos oder Tierseuchen, dann versuchen wir schon auch wirklich ganz, ganz zeitaktuell, idealerweise mit einem Live-Ticker, das abzudecken. Und bei der Printplanung sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Da gibt es einen viel längeren Vorlauf und da ist es dann auch eher nochmal klassisch. Also da bin ich auch ein bisschen raus, weil ich halt Print gar nicht mache, aber schon eher so, es gibt Redaktionskonferenzen, es gibt eine allgemeine Themenplanung, wird auch geguckt, es gibt bestimmte halt Textformen und Stücke, die einfach immer drin sind und hier in der Reportage und da vielleicht so ein Betriebsporträt. Das hat natürlich dann eine andere Taktung. Und beim Videobereich, also ich bin ja wirklich auch für die Formatentwicklung mit zuständig, da überlege ich halt in erster Linie auf verschiedenen Säulen. Also erstmal, was können wir möglichst kurzfristig produzieren, was einen Mehrwert bietet. Ne? Also wir fragen uns eigentlich immer nach User-Needs. Mhm. Wir überlegen, wie kann ich denn jetzt dem User ein Problem lösen? Oder wie kann ich ihn inspirieren oder wie kann ich ihn wenigstens gut unterhalten? Und da, weil wir eine Zeit lang auf sehr viel Output gesetzt haben, auch um eben diese Kanäle für die Website gut bespielen zu können, haben wir uns bei uns im Verlag ein Studio eingerichtet und machen deshalb sehr, sehr viele erklärerische Formate im Studio, wo Redakteurinnen und Redakteure vor der Kamera stehen und so eine Art Deep Dive in ein bestimmtes Thema, in dem sie Experten sind, aufarbeiten. Und das funktioniert relativ gut. Das ist halt auch was man sehr, sehr schön so en bloc produzieren kann. Und gleichzeitig versuchen wir auch wieder mehr Langformate zu machen. Also wo wir auch irgendwo hinfahren, wo wir Geschichten erzählen. Das wird auch wieder mehr im Technikbereich. Ich probiere auch mal Sachen aus, um Zielgruppen zu erweitern. Also ich habe mich zum Beispiel dem Thema Elektromobilität so ein bisschen verschrieben. Ich kann auch gleich mal erklären, warum. Ich teste Autos und der Plan war eigentlich, dass wir damit sozusagen die Zielgruppe durchbrechen und einerseits ansprechen, aber darüber hinaus eben auch eine Erweiterung hinbekommen, um uns auf Kanälen, die eben nicht so fachlich sind, wie YouTube, der ja als eigener Kanal wahrgenommen werden muss, eben uns breiter aufzustellen. Das klappt mal besser und mal schlechter. Und das ist immer so ein bisschen dann in dieser Formatentwicklung, man muss halt auch mal wagen, was auszuprobieren. Man muss dann auch das Durchhaltevermögen haben, es nicht gleich wieder zu lassen, wenn es beim ersten oder zweiten Mal nicht klappt, aber schon auch regelmäßig evaluieren und auf den Prüfstand stellen und auch die Mut haben zu sagen, kill your darling, wenn es nach einem Jahr oder so nicht funktioniert, weil dann, wenn es nach so einer eigentlichen Etablierungsphase immer noch nicht zündet, dann ist es vielleicht in der Form nicht das Richtige. So, wir haben da in der Vergangenheit wahnsinnig viel ausprobiert, also die Wettbewerber auch. Also wir haben uns alle, auch alle Verlage, ehrlicherweise, was Video angeht, schon so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen von den ganzen Agrarinfluencern, also gerade so im Technikbereich. Also da können wir auch in der Form nicht mithalten, weil die super agil produzieren, ganz, ganz schnell sehr, sehr hochwertigen Content machen, auch mit Top-Technik ausgestattet und so. Und die sind natürlich auch für Werbekunden insofern erstmal spannend, weil die haben eine hohe Reichweite. und die sind nicht an die gleichen Fesseln und Kriterien gebunden, weil es eben keine Journalisten sind. Hat natürlich dann irgendwie vielleicht auch einen anderen Wert, weil es halt eine andere Form der Unabhängigkeit oder eben der Nicht-Unabhängigkeit gibt. Auf der anderen Seite will ich das gar nicht jetzt verteufeln oder so, weil viele dieser Videos sind in erster Linie gute Unterhaltung. Und wenn das sich jemand anguckt und gar nicht den Anspruch hat, jetzt super kritisch alles beleuchtet zu bekommen, sondern einfach nur sich nachmittags am Sonntag zum Beispiel 30 Minuten von richtig geiler Landtechnik anzugucken, ist das doch fein. So, und wenn das dann eine Plattform ist, wo ein Kunde gerne drin vorkommen möchte, ist auch das total in Ordnung, wenn es entsprechend transparent gekennzeichnet ist. Für uns ist das natürlich nicht ganz so einfach, weil wir einfach presserechtlich anderen Bedingungen unterliegen. Und das ist uns auch super wichtig. Wir versuchen einfach da mitzuspielen. Wir wollen weil das wichtig ist, ne? Video ist nach wie vor ein Wachstumsmarkt und es ist, ich denke, sogar im Bereich des Online-Journalismus wahrscheinlich die wichtigste Erzählform. Also ich denke, wir werden in ein paar Jahren gar keinen Content mehr ohne ein passendes Video dazu bringen können.
Ja, dass man immer hybrid produziert,
genau.
Ne? Wie würdest du denn grob einmal für Laien auch umschreiben, was sind die Unterschiede zwischen einem Journalisten und einem Influencer?
Letztlich, wir bedienen uns eigentlich ähnlicher Erzählweisen. Ne? Wir gehen irgendwo hin und filmen irgendwas und berichten darüber. Ja. Als Journalist bin ich halt sozusagen der Unabhängigkeit verpflichtet. Das ist auch tatsächlich presserechtlich so geregelt. Wir genießen bestimmte Privilegien als Journalisten, was zum Beispiel Informantenschutz angeht und generell Informationsfreiheit, also dass wir auch einfach Informationen anfordern können, zum Beispiel von Behörden, die sie uns dann auch geben müssen. Gleichzeitig dürfen wir zum Beispiel jetzt nicht sagen, wir gehen los und treffen uns mit einer Firma X, die vielleicht irgendein Produkt hat und wir machen eine schöne Geschichte über das Produkt oder auch nur, indem das Produkt eine Rolle spielt, ohne das ganz transparent als solches zu kennzeichnen. Wir können auch nicht sagen, wir machen einen Test, den der Hersteller des getesteten Produkts bezahlt. Auch das wäre presserechtlich überhaupt nicht fein. Und das machen wir entsprechend logischerweise auch gar nicht. Das ist natürlich als Influencer ein bisschen einfacher. Bei uns kommt dann auch nochmal
Produktplatzierung meinst du jetzt beispielsweise?
Zum Beispiel. Ne? Wobei ich eine Produktplatzierung, also ich finde, das ist immer so ein schmaler Grat, weil ich kann zum Beispiel, wenn ich einen Trecker-Test mache und ich teste einen John Deere, dann kann ich jetzt nicht mir diesen Test von John Deere sponsern lassen und die sagen, das ist ja nur eine Produktplatzierung, das funktioniert einfach nicht. Aber natürlich könnte ich sagen, es geht um den Schlepper und um die Power von dem Schlepper und gesponsert wird das Video, keine Ahnung, von Lemken oder so, weil die mir ein Anbaugerät da dran gehängt haben. Weil wenn wir nicht das Anbaugerät, sondern den Schlepper testen, wäre das dann eigentlich also klar muss auch das entsprechend gekennzeichnet werden, unterstützt durch Produktplatzierungen oder so, aber zumindest hat das dann erstmal keinen Einfluss auf das Testergebnis. So. Und genau, das ist halt super wichtig. Bei uns kommt nochmal hinzu, das haben aber auch, denke ich, die meisten Medienhäuser, dass wir zu dem, was halt so rechtlich gilt, auch noch strengere eigene Regeln erlassen haben. Also wir haben eine eigene Compliance-Richtlinie, wir dürfen gar keine Geschenke annehmen oder so. Also es liegt eigentlich auch in der Natur der Sache, das ist auch in super vielen Branchen so geregelt. Normalerweise gibt es dann da immer irgendwelche Grenzen, also dass man zum Beispiel bei einer Pressekonferenz auch mal einen Kaffee oder ein Wasser trinken darf, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Aber so was da halt drüber hinausgeht, könnte ja eine gewisse Einflussnahme darstellen. Und das ist halt super wichtig, dass das eben nicht der Fall ist.
Ja, klar.
Das ist natürlich im Fachjournalismus auch immer noch mal vielleicht noch mal so ein bisschen spezieller, weil es einfach eine Branche ist, die nicht riesig ist. Und die meisten Menschen, die in der Branche arbeiten, sind miteinander ziemlich gut vernetzt. Und natürlich kennt man auch die Produktmanager bei den Herstellern beispielsweise teilweise schon sehr lange. Vielleicht hat man früher sogar mit denen mal irgendwo zusammen studiert. Oder vielleicht gibt es eine PR-Menschen bei irgendeiner Firma, der oder die vorher mal in einer Redaktion gearbeitet hat oder so. Das ist auch das ist, glaube ich, aber in allen so spezifischen Branchen, also für alle Portale, Fachmagazine, die halt spezifisch über einen Bereich berichten, relativ ähnlich, denke ich.
Das ist spannend. Ja, du sprachst ja vorhin, ihr habt Experten im Team. Du hast dich jetzt ein bisschen als E-Mobilitätsexperten herauskristallisiert. Wie kam es dazu, beziehungsweise Thema Auto ist dein Ding, interessierst du dich sehr für und hast dich da reingefuchst? Erzähl mal ein bisschen, wie das so entstanden ist.
Ja, im Grunde genauso. Also vielleicht nur zum Verständnis, warum wir gerade E-Mobilität in den Fokus nehmen, ist, wir haben ein Selbstverständnis bei Agra heute, dass wir eine Vorreiterstellung einnehmen. Das meint nicht, dass wir bei Agra heute besser sein wollen oder besser sind oder uns besser finden als andere, sondern dass wir versuchen, auf die Speerspitze der Landwirtschaft zu gucken. Also auf alles, was besonders innovativ ist, auf alles, aber was auch erprobt ist und auch auf die, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, wohin die Reise geht. Und die Idee war, also der Auftrag war, ein Videoformat, eine Videoreihe zu entwickeln mit langem Content, also wirklich lang, so 30 bis 60 Minuten Videos für YouTube im Review-Bereich. Ja. Und meine Idee war, oder mein, ich sag mal, Küchenzuruf war, pass auf, wir haben einfach sehr, sehr viele Landwirte oder landwirtschaftliche Betriebe, die in den vergangenen 25 Jahren sich im Bereich erneuerbare Energien betätigt haben. Und alles, was so nach dem ersten EEG gebaut und geplant wurde, fällt jetzt irgendwie aus dem EEG oder ist schon raus. Und ich hatte das Gefühl, dass ganz viele Betreiber von Biogasanlagen da eigentlich für sich sich eigentlich gut aufgestellt haben. Also es gibt sicherlich auch welche, die haben das wieder aufgehört. Ich kenne auch persönlich ein paar, aber ich kenne auch viele Geschichten, wo einfach eine spannende wirtschaftliche Lösung gefunden wurde. Also zum Beispiel, dass man Abwärme nutzt für ein Fernwärmesystem und halt teilweise ganze Ortschaften damit beheizt. Oder dass man sagt, man stellt seine...
kreativ, ne?
Genau. Oder man stellt seine Fahrzeugflotte, also ich Landmaschinen jetzt auf CNG um und betankt die dann mit dem selbstproduzierten Biomethan. Ja. Und das finde ich, sowas finde ich immer total inspirierend zu sehen, wie kreativ und erfinderisch Landwirte sind, wenn der Treiber wirtschaftlich ist. Und das ist mir total wichtig. Ich sehe auch dieses ganze Thema Elektromobilität im Pkw-Bereich nicht ideologisch getrieben, sondern ich glaube auch nicht, dass wir mit Ideologien irgendeine Wende in irgendeinem Bereich vorantreiben können, sondern wir brauchen ich sag mal vernünftige Argumente und wirtschaftliche Argumente sind für wirtschaftlich denkende Unternehmerinnen und Unternehmer natürlich ein ganz, ganz großer Treiber. Und ich hatte nämlich das Gefühl, dass während wir bei Biogasanlagen relativ viele coole Konzepte sehen, im Bereich Photovoltaik das nicht so ein Thema ist. Also vor allem bei diesen klassischen, keine Ahnung, 30 bis 150 oder was kW Peak, die irgendwo auf dem Scheunendach liegen. Das Einspeisevergütung ist weg. Eigentlich müsste man jetzt gucken, was macht man? Die Anlagen laufen noch. Wir müssten eigentlich den Eigenstromverbrauch erhöhen. Und da gibt es verschiedene Szenarien. Man kann ja auch, keine Ahnung, Trocknungsgeräte oder meinetwegen sogar Heizungen fürs Bauernhaus einfach auf elektrisch umrüsten. Aber die wahrscheinlich niederschwelligste Art und Weise wäre, ein Elektroauto statt eines Diesels zu fahren im Alltag. Und dann habe ich überlegt, passt das überhaupt so in das Profil? Und habe relativ schnell gedacht, ja, bei den meisten glaube ich schon, weil es gibt sicherlich Spezialsachen, besondere Geländetauglichkeit, besondere Anhängelasten und so, wo es dann vielleicht kritisch wird. Aber bei den meisten geht es in erster Linie darum, es wird jeden Tag Auto gefahren, das Auto muss robust sein, aber die Strecken sind eigentlich nicht so lang. Also Landwirtinnen und Landwirte sind selten weit weg von ihrem Betrieb. Und da habe ich schnell gedacht, das ist eigentlich das perfekte Nutzungsszenario für ein E-Auto, weil sie können es bei sich auf dem Hof laden, auch sehr, sehr einfach, also ohne dass sogar, wenn man damit starten will, ohne eine Infrastruktur schaffen zu müssen, denn es gibt sehr günstige Ladegeräte, die einfach an so eine rote dreiphasige 16 Ampere Steckdose angeschlossen werden, diese roten CEEs, und die hat nun wirklich jeder Betrieb, garantiert. Das ist also eine Sache von 3 Minuten, kein Elektriker involviert. Und vom Fahrprofil her passt es erst recht rein. Und dann dachte ich, ja gut, dann ist es das Thema. Und für mich war es schon seit ein paar Jahren ein größeres Thema geworden, weil meine Frau und ich 2021 ein altes Haus gekauft haben, in dem ich jetzt ja auch gerade sitze. Das ist ein, ja, ich sag mal, kleines Gutshaus, ein Fachwerkhaus von 1750 oder so, mit um die 300 Quadratmeter Wohnfläche. Und als wir das gekauft haben, völlig unsaniert, war für mich relativ schnell klar, das Wichtigste, was passieren muss, ist eine energetische Sanierung. Und auch da wieder nicht ideologisch getrieben, sondern die ganz einfache Überlegung. Wir haben hier vorher einfach einen Heizbedarf gehabt von fast 65.000 Kilowattstunden Gas. Und dann habe ich überschlagen, was damals, und das war ja noch bevor der Krieg in der Ukraine losging, Gas gekostet hat und dachte, das wird ganz schön teuer, das Haus zu unterhalten. Und dann habe ich überlegt, was müssen wir denn machen, um die monatlichen Betriebskosten so niedrig wie möglich zu bekommen. Lieber jetzt einmal zur Bank Kredit aufnehmen und investieren, damit uns das nicht Monat für Monat die Haare vom Kopf frisst. Und dann ging das los mit Dämmung. Wir haben das Dach gedämmt, wir haben die komplette Fassade gedämmt, beziehungsweise die Wände von innen, weil es steht unter Denkmalschutz, auch mit einer, das ist ein ganz anderes Thema, aber mit so einer Holzweichfaserdämmung ziemlich effizient und ganz traditionell, aber gleichzeitig relativ innovativ, passt auch so ein bisschen in diesen Bereich Landwirtschaft. Und dann ging es weiter. Heizung, war zuerst eine Pelletanlage geplant, am Ende ist es, und da bin ich sehr froh drüber, eine Wärmepumpe geworden. Wir haben eine Photovoltaikanlage gebaut, nicht groß, aktuell sind es um die 16 Kilowatt Peakleistung und als das alles fertig war, haben wir gemerkt, im Winter müssen wir immer noch ziemlich viel Strom zukaufen, weil da die Sonne nicht so viel scheint. Und im Sommer haben wir total viel Überschuss, den wir einspeisen für jetzt die aktuelle Einspeisevergütung. Das sind das um die 7 Cent. Das schockt auch nicht so richtig. Also da ist irgendwie nett, aber es kommt jetzt nicht so wirklich was bei rum. Und dann war auch da schnell der Gedanke da, für unsere täglichen Fahrten. Meine Frau fährt 15 Kilometer eine Strecke zur Arbeit und ich 35 ungefähr, 40 vielleicht. Das wäre eigentlich total perfekt, mit dem E-Auto zu machen. Und dann haben wir, wie glaube ich viele, erstmal gesagt, ja, der Zweitwagen, Kleinwagen oder Kompaktklasse, das war dann ein chinesisches Modell, weil der sehr, sehr günstig war, erstmal im Leasing zum Ausprobieren. Und haben dann gleich gemerkt, wir hatten noch einen VW-Bus, einen Diesel, dass wir den praktisch gar nicht mehr benutzt haben, weil das E-Fahren einfach, also macht Spaß, es ist irgendwie unkompliziert und es hat halt
komfortabel.
Ja, ne? Irgendwie ja. Und es hat auch einfach gar nichts mehr gekostet. Natürlich schon die normalen laufenden Kosten, aber wir haben ja, also ab März haben wir hier genug Solarüberschuss, dass wir mit nur den Solarüberschuss laden und nur den verfahren. Ja, und das Fast Forward, 4 Jahre später fast, haben wir 2 E-Autos, keinen Diesel mehr und fahren auch Langstrecken mit dem E-Auto. Dieses Jahr jetzt im Sommerurlaub nach Schweden bis nördlich von Stockholm mit dem Wohnwagen hinten dran, super entspannt, gar kein Problem. Und
die Infrastruktur ist ja da in Skandinavien ja auch super.
Die ist dort super, genau. Man merkt aber, der Hochlauf ist auch da. Also es, in Skandinavien die sind ein bisschen weiter als wir, was das angeht. In Deutschland aber auch. Also jetzt gerade in der Ferienzeit, wo wirklich viel Bewegung ist, es ist gar nicht mal so leicht, einen Ladeplatz zu finden an der Autobahn. Auch ohne Wohnwagen schon. Ich sehe das erstmal als positives Zeichen, also für jemanden, der von dem Konzept E-Mobilität überzeugt ist. Ich sehe es als positives Zeichen, weil es bedeutet, da passiert gerade ganz viel. Und wir haben halt immer so 2 Wellen. Einmal steigt die Zulassungszahl und dann reagieren die Anbieter von Ladeinfrastruktur. Und dann gibt es mehr Ladeparks, dann gibt es schnellere Ladeparks. Dann gibt es vielleicht auch bessere, auch mal welche, die ein bisschen mehr Komfort bieten, wie eine Tankstelle, zum Beispiel mit einer Überdachung oder auch nur so einfachen Sachen, wie das im Winter auch mal geräumt und gestreut wird. Das war im letzten Winter, würde ich sagen, oder in den Wintern davor definitiv auch noch nicht der Standard. Sowas kann ich auch super verstehen, dass es Leute immer noch abschreckt. Für Menschen, die aber, sagen wir mal, 99% ihrer Zeit nur auf dem Hof oder vor dem Haus laden, ist das eigentlich irrelevant. Und ich bin immer der Meinung, man sollte gucken, dass man sich ein Auto für diese 99% der Zeit zulegt und keins für diesen, für die eine Woche Urlaub im Sommer, ne? Weil das ist eigentlich nicht sinnvoll. Also im Zweifel könnte man dafür wahrscheinlich günstiger sich noch einen Mietwagen bei Sixt holen oder so oder Europcar oder gibt viele andere Anbieter. Ich bin überzeugt von der Sache. Ich sehe auch, dass wir enorme Entwicklungssprünge gehabt haben in den letzten auch nochmal 2-3 Jahren, was Reichweiten angeht, was Ladegeschwindigkeiten angeht. Also wir haben zum Beispiel, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber es ist leider ein chinesischer Anbieter, aber BYD zum Beispiel hat jetzt in Deutschland gerade unter der Premium-Marke Denza den Z9 GT rausgebracht. Das ist eine Limousine, so die ein bisschen als S-Klassen-Konkurrent gelten soll, allerdings günstiger. Und der lädt halt mit der die haben so eine eigene Technologie, unter Idealbedingungen von 10% auf 95%, das bedeutet über 600 Kilometer Reichweite auf der Autobahn, in 9 Minuten. Und das ist natürlich jetzt auch da wieder Speerspitze, aber da sind wir jetzt, also das zeigt, wo wir gerade hingehen und wo wir in ein paar Jahren mit in der Fläche sein werden, wenn die Ladeinfrastruktur stimmt. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass jetzt jedes Auto so ausgerüstet sein kann, weil wir brauchen eigentlich nicht die 100.000-Euro-Autos mit 600 PS, sondern wir brauchen eigentlich vor allem vernünftige, ökonomische Fahrzeuge für 25 oder 30 oder meinetwegen als Familienauto 45.000 Euro. Und ich gebe zu, dass in dem Testprofil, das ich bisher gefahren habe, wir haben jetzt so um die 20 Fahrzeuge getestet, das sind aber noch nicht alle veröffentlicht, das waren schon auch eher teurere Fahrzeuge. Das lag aber auch vor allem daran, dass wir als ins Lastenheft geschrieben haben, es muss familientauglich sein, er muss Allrad haben, weil, ne, auf dem Hof, sehr sinnvoll und hilfreich und idealerweise eine hohe Anhängelast. Und da ist es ehrlicherweise antriebsunabhängig bei Kompakt- oder Kleinwagen dürftig. In der E-Mobilität, was die Anhängelast angeht, nochmal im Besonderen, weil das lange Zeit einfach nicht so gut darstellbar war. Aber da hat sich auch total viel getan. Also diese typische gehobene Mittelklasse, also ich sag mal, diese klassische Außendienstkategorie, große Kombis, beziehungsweise Kombis gibt es leider nicht so viel elektrisch, mittelgroße SUV, die sind eigentlich mit der Anhängelast jetzt fast alle auf dem Niveau ihrer direkten Verbrennerderivate. Und wir haben jetzt auch schon die ersten Autos, die wir sehen, die ich sag mal, volle Anhängelast haben, also 3,5 Tonnen. Ist auch da wieder jetzt die Speerspitze, weil also Porsche hat gerade den Cayenne Electric auf den Markt gebracht, Anfang des Jahres, der kann das. Den habe ich auch schon getestet, der wird bei uns demnächst veröffentlicht werden. Wir haben auch explizit einen Offroad- und Anhängertest gemacht, vor allem anderen. Und weil mir das total wichtig war. Ich habe zwar lange gehadert, dachte, das ist einfach ein richtig, richtig teures Auto, aber es ist ein ganz relevantes Kriterium. Natürlich gibt es auch Betriebe, die in der Vergangenheit auch im Verbrennerbereich solche Autos gefahren haben, weil sie es wollten oder konnten oder brauchten. Und also da passiert viel. Ich finde das total spannend zu sehen. Ich verstehe jetzt auch, dass nicht jeder sich als Pionier betätigen möchte und auch mit den nervigen Aspekten wie teilweise noch mangelhafte Ladeinfrastruktur oder nicht so ganz zuverlässiger Ladeinfrastruktur befassen möchte. Mir macht das total Spaß und ich versuche das Ganze halbwegs gut zu vermitteln und so gut wie ich kann, die Autos zu testen. Das ist halt ein Thema, was mich sehr interessiert, mit dem ich mich sehr viel auseinandergesetzt habe, sodass ich da auch zu ganz vielen Dingen was sagen kann und auch viele Testszenarien einfach durchführen kann. Ich gehe jetzt nicht so ins Detail, dass ich mir genau angucke, ist das ein Synchron- oder Asynchron-Motor und was genau macht den aus, weil das, meine These ist, dass das 99% der User gar nicht interessiert, sondern denen geht es darum, wie viel Power hat er, wie groß ist der Kofferraum, wie hoch ist die Bodenfreiheit, wie viele Kindersitze kriege ich rein, wie kann ich ihn sauber machen, solche Sachen. Und das sind eher die Sachen, auf die wir da schauen.
Die Thematiken hatten wir bei uns im Vertrieb natürlich auch. Alle Außendienstmitarbeiter, die natürlich mit auf dem Acker fahren zur Vorführung, die zum Kunden fahren, die gegebenenfalls spontan weit Strecken fahren, die auch mal einen Anhänger und große Ersatzteile mitnehmen müssen. Da ist immer noch der Punkt, Außendienstmitarbeiter kriegen aktuell immer noch einen Verbrenner. Da steht ein E-Auto noch nicht zur Debatte. Deswegen finde ich deine Tests super interessant. Ich selber fahre ein E-Auto. Ich bin, als ich angefangen bin bei Wüstenberg, mit dem Cupra Born angefangen. Da hat mich die Reichweite so ein bisschen im Winter enttäuscht. Das war ein bisschen schade. Aber jetzt habe ich ein ID.4 bekommen und das ist schon deutlich mehr Reichweite. Für Schleswig-Holstein auf jeden Fall ausreichend. Ich habe es noch nicht riskiert, nach Mecklenburg zu fahren, aber da haben wir halt an jedem Wüstenberg-Standort eine Ladesäule. Das sollte eigentlich kein Problem sein, aber ja, muss man sich einfach mal reinstürzen. Aber ich bin super zufrieden damit, auf jeden Fall.
Also Mecklenburg, muss man schon fairerweise sagen, ist schwieriger als andere Gegenden. Also A20 zum Beispiel ist, muss man genauer planen, weil die es einfach kaum Lademöglichkeiten gibt.
Genau.
Das Schöne ist, na, was heißt das Schöne? Aber in der Praxis ist es ganz nett. Dadurch, dass da auch wirklich wenig Leute E-Autos fahren, sind die wenigen Ladesäulen, die es gibt, auch immer leer. ich kann mir vorstellen, dass in Schleswig-Holstein vor allem, dass man es stark merkt, wenn man öffentlich laden muss, wenn die Dänen Ferien bekommen, weil halt wirklich praktisch kein, also wer in Dänemark einen Neuwagen fährt, fährt keinen Verbrenner, ne? Das ist praktisch nicht mehr der Fall.
Ja.
Und also wir zum Beispiel im DLV, wir fahren jetzt auch schon seit kurz nach der Pandemie elektrische Dienstwagen. Und das klappt eigentlich auch so ganz gut. Also ich glaube, gerade am Anfang gab es, gerade bei den Kolleginnen und Kollegen der Wochenblätter, die halt auch viel so in die Fläche rausfahren, auch Vorbehalte. Und es gibt bestimmt auch immer noch ein paar, die ein bisschen genervt sind, dass es einfach ein bisschen länger dauert. Wir haben auch ID4 von VW als Dienstwagen gehabt, haben jetzt die neuen ID3. Aber eigentlich klappte das immer relativ gut. Also wir hatten eine Zeit lang privat dann auch eine ID4 oder haben den auch immer noch, weil ich von den Dienstwagen relativ überzeugt war. Ich selber fahre jetzt einen Audi, weil ich die schnellere Ladeleistung und die größere Batterie einfach wollte, wegen des Anhängerbetriebs bei uns. Aber tatsächlich weiß ich...
Weil die Batterie wird ja logischerweise
schneller. Ja, das ist auch immer noch ein Flaschenhals. Das muss man einfach ganz deutlich sagen. Wer sehr schwere Anhänger jeden Tag über eine lange Strecke fahren muss, dem kann man momentan guten Gewissens kein Elektroauto empfehlen. Wer aber seltenst mehr als 300 Kilometer mit dem Anhänger am Stück fährt, muss da eigentlich keine Sorge haben, weil alle Autos, die entsprechende Anhängelast haben, kriegen das locker hin. Einige jetzt auch schon deutlich mehr. Also was da jetzt noch kommt, BMW bringt jetzt aus der neuen Klasse, wo der iX3 auf den Markt gekommen war Anfang des Jahres, kommt jetzt der X5 und auch der iX5, also der elektrische. Und der kommt zum Beispiel mit, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber der hat eine Batterie in einer Größenordnung 130, 140 Kilowattstunden. Und der wird mit einem schweren Anhänger dran, vermutlich je nach Aufbaugröße, weil Aerodynamik ist das größere Thema als Gewicht, der wird wahrscheinlich so seine 30 bis 40 Kilowattstunden verbrauchen. Kann man sich selber ausrechnen, ne? Dass der dann auch zumindest im Sommer bei moderater Fahrweise wahrscheinlich 400 Kilometer schafft. Und dann lädt er mit 400 kW, also dann hat man eine Viertelstunde bis 20 Minuten Ladestopp. Das ist eigentlich auch dann schon langsam realistisch. Was halt ein bisschen schade ist, ist, in den Benelux-Staaten zum Beispiel sehen wir super viele Ladeparks mit so langen Durchfahrladern, wo man die extra für Anhänger gedacht sind. Das haben wir ganz selten hier nur. Das ist halt ein bisschen mühsam. Wenn man abhängen müsste, das ist halt blöd. Wenn man einfach so entspannt ranfahren kann, wie an der Tankstelle auch, ist eigentlich alles kein Problem. Aber das ist ja nur so eine kleine Erfahrung aus meiner Richtung. Ich wollte noch zum Thema Außendienst was sagen. Ich kann verstehen, dass da auch die immer noch die Sorge groß ist. Und ich glaube schon, dass auch wirklich vielen Fuhrparkmanagern aktuell da echt der Kopf raucht, weil die Konditionen sind, gerade wenn man auch vielleicht ein bisschen größere Flotte anschafft, oft sehr reizvoll immer noch bei E-Autos, weil viele Hersteller die halt einfach auch in den Markt drücken wollten. Das ändert sich so langsam. Also bei BMW hört man zum Beispiel, dass der neue iX3, was so wirklich ein Volumenmodell ist, im Leasing ziemlich teuer ist. Und ich verstehe das total, weil mir hat der persönlich jetzt optisch nicht so gefallen, aber ich hatte den im Test und das ist ein grundsolides Auto und es war das erste Auto, was ich ohne Stress mit Normaltempo 130 von München nach Hannover auf der Autobahn fahren konnte, ohne laden zu müssen. Und das ist schon eine Ansage. Also da hat sich echt richtig viel getan und da sind auch, also die deutschen Hersteller ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Deren Problem ist, glaube ich, eher, sie müssen jetzt die Leute wieder überzeugen und vor allem fehlen ihnen langsam so ein bisschen die Argumente, warum die Autos so teuer sein müssen, wenn halt die Chinesen in den Markt drücken hier mit ähnlichen Daten für mehrere 10.000 Euro weniger. Da ist halt die Frage, ja klar, die haben natürlich andere Fertigungsbedingungen und das ist ein ganz großes auch gesellschaftspolitisches Thema, das ich jetzt hier nicht aufmachen möchte. Vielleicht braucht es da dann tatsächlich striktere Regeln für die Europäische Union und um den Binnenmarkt ein bisschen besser zu schützen. Aber ich weiß zum Beispiel von einem großen Konzern, der sehr viele Außendienstler beschäftigt, dass die gerade flächendeckend die komplette Flotte auf vollelektrisch umrüsten. Und ganz wichtig für Menschen, die einen Dienstwagen eben auch privat nutzen, immer die Erinnerung, der Geldwertevorteil wird nur mit 0,25% besteuert und nicht mit 1% wie beim Verbrenner. Und das bedeutet für viele Leute wirklich einen spürbaren Unterschied am Ende des Monats auf dem Konto. Das finde ich immer wichtig, auch mit in die Waagschale zu werfen.
Auf jeden Fall. Das passt ganz gut zu meiner Frage, die ich an dich habe. Was ist denn das größte Missverständnis aus der Landwirtschaft gegenüber Elektromobilität?
Ich glaube, das große Missverständnis ist eigentlich zu glauben, dass es Vorbehalte aus der Landwirtschaft in der Fläche gegenüber Elektromobilität gibt. Landwirte sind vielleicht per se ein bisschen konservativere Menschen als meinetwegen Städter. Weiß ich nicht mal, könnte ich mir vorstellen. Aber das heißt ja nicht, dass sie sich Technologien verweigern oder so, weil wie geht dieses schöne Sprichwort, Tradition ist nicht Anbetung der Asche, sondern Bewahrung des Feuers. Und das sehen wir doch in vielen Bereichen der Landwirtschaft, dass man einfach mit der Zeit gehen muss, dass man Anbauplanungen umstellen muss, dass man Stallbau betreiben muss, dass man sich mit auf andere Realitäten, auch was Klima angeht und so, einrichten muss, um seine Ernten zu sichern. Und ich habe gerade in dem Kontext Ceres Award super viele Betriebe getroffen, die schon lange auf elektrische Fahrzeuge setzen. Sei es zum Beispiel in der Direktvermarktung, um einfach Lieferfahrzeuge oder Lieferfahrzeugflotten auf größeren Betrieben einfach effizienter darzustellen oder auch einfach als Betriebsleiterfahrzeug. Also mich gerade unterhalten mit einem Milchviehhalter, der begeistert ist von seinem BMW iX, zugegeben auch ein sehr, sehr schickes und sehr, sehr teures Fahrzeug. Und klar gibt es sicherlich auch Menschen, die da haben einfach pauschale Vorbehalte. Ich glaube, den kann ich das vielleicht auch nicht nehmen. Das ist auch okay, weil ich will hier niemanden bekehren. Also wenn man jetzt einfach seinen Diesel so sehr liebt und nur dem vertraut, ja, so what, dann fahrt weiter Diesel, ist doch kein Problem. Ja. Ich glaube nur, also fast für mich manchmal ein bisschen niedlich ist dieses Argument von wegen, nur der Verbrenner hat Seele, weil wenn ich mir angucke, was ich an neuen Verbrennern gerade so kaufen kann, dann sind das, keine Ahnung, 1,4 Liter Turbobenziner, Vierzylinder. Ich weiß, also mir geht auch so ein bisschen, ich bin ja ein Automensch, mir geht das auch das Herz auf, wenn ich einen 3,6 Liter Boxer aus dem Porsche höre oder einen fetten V8 oder so. Aber das hat ja mit so einem Motor und einem Polo nichts zu tun. Und in dem Bereich, da denke ich, da ist man dann ehrlicherweise mit dem völlig lautlosen, deutlich schneller beschleunigenden E-Motor tatsächlich besser bedient. Also auch was so einfach Fahrkomfort angeht. Ich kann einfach nur jeden einladen, es einfach mal auszuprobieren. Man kann eigentlich überall gut auch mal Probefahrten machen. Und ich kann nur auch dazu aufrufen, nicht zu schnell zu verzagen. Also weil, was ich ganz häufig höre, sind so Einzelerfahrung, dass irgendwo war eine Ladesäule kaputt. Bumm. Und deswegen ist das eigentlich alles scheiße. Und ich verstehe den Frust und ich bin auch super gefrustet, wenn ich an eine Ladesäule fahre, vielleicht mit 10% in der Batterie und in der App steht, alles ist super und dann ist die kaputt. Das ist total zum Kotzen. Und das ist leider Gottes vor allem in Deutschland so. Also ich kann jetzt nicht Südeuropa nicht so hundertprozentig beurteilen. Ich bin in der Tat auch schon bis nach Italien, bis nach Rom mit dem E-Auto gefahren und das war tatsächlich kein Problem. Ich kann mir aber vorstellen, dass es südlich von Rom langsam etwas schwieriger wird. Aber das muss sich einfach verbessern, ganz klar. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema. Und das Gleiche gilt für die Tarifstruktur. Ich war jetzt in Dänemark und Schweden 3 Wochen und das fand ich einfach super, dass man dort überall ad hoc laden, das bedeutet anstecken und einfach mit dem Handy oder mit der Karte an dieses NFC-Terminal und man bezahlt. Und man bezahlt einfach einen Preis, der da vorher steht, den man weiß und der ist auch in Dänemark zumindest überall gleich. Also das waren jetzt zuletzt, ich glaube, 3,49 Kronen oder so. Was sind das umgerechnet? Um die 50 Cent. Auch das ist eigentlich super fair, weil wir haben hier einfach so starke Schwankungen. Ne? Also ich kann an eine Ladesäule fahren, wo ich einen Account habe, einen kostenlosen Account und zahle 52 Cent. Oder ich zahle dort eine Grundgebühr von 9,99 Euro oder sowas im Monat, dann zahle ich plötzlich nur noch 39 Cent. Oder ich lade dort ad hoc und zahle mit der Uhr oder mit der Kreditkarte und muss 81 Cent zahlen. Für ein und dieselbe Sache. Und das geht einfach gar nicht. Also das muss sich deutlich verbessern. Sonst kriegen wir da das auch nicht in der Fläche durch. Also da muss echt noch was passieren.
Das ist auch ein spannendes Thema. Das habe ich auch schon mal wahrgenommen. Das sagte mein anderer Kollege, der auch E-Auto fährt hier in der Firma. Der hat sich damit halt auch richtig auseinandergesetzt mit den Preisen an den Ladesäulen und sowas, dass da wirklich erhebliche Unterschiede sind. Fand ich auch ganz spannend, weil ich halt ganz, ganz wenig extern lade, weil ich halt eigentlich immer nur hier im Umkreis oder halt an den Müssenberg-Standorten bin und da kann ich dann halt immer voll laden, während ich zur Arbeit bin.
Klar.
Ja, wie du sagst, da muss sich was tun, weil das sind erhebliche Preisunterschiede, ne? Von 50 Cent auf 80
Absolut,
Cent.
Absolut, weil dann ist es auch
ist
oft.
Schon heavy, das gibt
genau,
es.
Genau, und gerade bei den 80 Cent, glaube ich, gibt es ganz viele Fälle, wo man am Ende gar nichts spart. Also, wo sogar bei den aktuellen Dieselpreisen dann der Betriebspreis sozusagen ja. ziemlich ähnlich ist. Und das ist einfach blöd, weil das muss nicht so sein. Denn wenn es möglich ist für 39 Cent, dann muss ich es ja nicht für 81 machen. Aber ich verstehe, dass das nicht transparent und nicht niederschwellig genug ist für alle.
Wenn du jetzt so einen landwirtschaftlichen Betrieb komplett neu mit dem Fuhrpark ausstatten könntest, was jetzt auch zum Beispiel Hoflader und so angeht, wo würdest du auf jeden Fall auf E-Mobilität setzen und wo würdest du sagen, oh nee, da ist auf jeden Fall noch ein Diesel notwendig oder Verbrenner?
Also Pkw.
Wo Geld keine Rolle spielt.
Dann würde ich sagen, alles, was so letzte Meile oder Kurzstreckentransport ist, auf jeden Fall elektrisch, also Kleintransporter. Vielleicht sogar Lkw, also so Kasten, Koffer-Lkw bis 3,5 Tonnen, aber auch darüber hinaus. Also ich höre von vielen aus der Branche, dass beispielsweise auch die, auch im Schwerlastverkehr, also Mercedes mit dem e-Actros zum Beispiel, aber ehrlicherweise alle anderen Hersteller auch, Mercedes hat da vielleicht momentan das Premium-Produkt, aber sehr, sehr gute Produkte an den Markt gebracht haben, auch mit hohen Reichweiten und sehr viel Power. Dann alles, was nicht extrem schwer schleppen muss, oder nicht extrem weit fahren muss. Also Familienauto kann aus meiner Sicht problemlos elektrisch sein. Betriebsleiterauto, wenn das nicht dasselbe sowieso ist, auch, weil gute Allradtechnik, auch mit guter Geländegängigkeit, findet man echt viel am Markt. Weil tatsächlich eigentlich E-Autos, was so ein bisschen auch so Dosierung von Drehmoment angeht, haben die oft auf schlechten Wegen oder im leichten Gelände wirklich einen Vorteil. Also so extreme Offroad-Geschichten möchte ich mich jetzt lieber nicht so äußern, weil das ist einfach ein sehr spezieller Anwendungsfall und da bin ich mir auch nicht sicher, ob das für die meisten Landwirte eine echte Rolle spielt. Wo es im Winter sehr, sehr, sehr kalt wird, die sollten sich eventuell, also da sehe ich keine echte Einschränkung, aber dann sollte man sich zumindest überlegen, was man anschafft, weil wenn man zum Beispiel ein Auto mit einer sehr kleinen Batterie hat und vielleicht auch ohne Wärmepumpe für den Innenraum, dann wird man das sehr, sehr stark merken, wenn es kalt ist. Ansonsten spielt das eigentlich auch.
Also, dass die Garage dann auch beheizt ist.
Nee, das muss gar nicht sein, sondern dass das Auto einfach sich selber effizient beheizen kann. Weil wenn es das quasi über die normale Klimaanlage macht, dann geht das wahnsinnig auf die Reichweite. Und wenn es eine Wärmepumpe hat, um den Innenraum zu beheizen, dann ist das spürbar besser. Und man hat immer Reichweitenverluste im Winter. Man hat beim Diesel auch höhere Verbräuche, wenn es sehr, sehr kalt ist. Den Unterschied merkt man nicht so stark. Das stimmt schon. Das liegt auch daran, dass halt einfach der Wirkungsgrad beim E-Motor höher ist und damit einfach die Effizienz optimaler ausgenutzt wird. Und da merkt man die Unterschiede stärker. Wer immer 3,5 Tonnen Anhänger ziehen muss, der hat halt momentan ehrlicherweise nur die Wahl aus zwei Modellen. Das ist einmal der sehr teure Porsche Cayenne Electric oder alternativ ein Pickup aus China, den es hier allerdings gibt, den Maxus E-Terran 9. Den habe ich aber noch nicht getestet, kann ich nichts zu sagen, aber der darf immerhin auch 3,5 Tonnen anhängen. Mhm. Ist, glaube ich, aber auch eher für Tierhalter, vor allem konkret Pferdehalter oder Betriebe, die regelmäßig auch vielleicht ein oder zwei Rinder irgendwo hinbringen müssen, relevant. Weil ich glaube, alle anderen, die mal einen schweren Anhänger ziehen müssen, da sind 3,5 Tonnen oft eh nicht genug und dann wird eher der Trecker genommen. Große Landmaschinen würde ich erstmal komplett ausklammern, auch weil das Angebot noch gar nicht so wahnsinnig da ist und weil ich auch ehrlicherweise sagen muss, ich kenne mich nicht genug mit aus. Ich halte das schon für ein gangbares Szenario, weil wenn ich den Lastverkehr bis 40 Tonnen auch auf der Langstrecke elektrifiziert bekomme, dann müsste es eigentlich auch mit einem Trecker gehen. Ja. Da sind wir noch nicht, aber ich glaube, da werden wir in der Zukunft ganz spannende Konzepte sehen. Also ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es so Optionen gibt wie, ich habe vielleicht PV, große Anlage auch, und ich habe so semi-mobile Energiespeicher, große dezentrale Batterien, die vielleicht in Seekontainern sind, die ich auf einen Tieflader setzen könnte, weil dann kann ich mir halt zum Beispiel, wenn die Sonne scheint, auch im Frühjahr, ich kann mir Energie speichern und kann mir die beispielsweise in der Erntezeit mit einem eingebauten Schnellladesystem an den Feldrand stellen und kann halt da Schlepper, wenn es auch wirklich um Zeit geht, einfach am Feldrand nachladen. Und wenn ich, wie man es jetzt im Lastwagenverkehr schon hat und kennt in der Praxis, ein schnelles 800-Volt-System mit 400 bis 600 kW Ladeleistung habe, dann geht es da dann auch um 10 bis 15 Minuten. Und wenn ich jetzt überlege, ich muss zur Hoftankstelle fahren und den Dieseltank voll machen, bin ich am Ende länger weg. Also da glaube ich schon, dass wir da früher oder später auch echte Vorteile sehen werden. Aber mir ist schon auch klar, dass wir da einfach noch nicht sind. Bei kleineren Sachen, da einerseits Tierhaltungsbetriebe, Pferdebetriebe, andererseits aber auch so ein bisschen in diesen Bereich Hobby-Landwirtschaft rein, kann ich es mir schon besser vorstellen. Also Kleintraktoren, ja. Hoflader, auch kleine Radlader oder so, da wird das Angebot immer besser. Auch so Kommunaltechnik, Rasenmäher, Aufsitzrasenmäher zum Beispiel, gibt es mittlerweile echt viele gute elektrische. Da finde ich, gerade wenn man Eigenstrom hat, der verbraucht werden soll, ist das auch eine super clevere Art und Weise, das einzusetzen. Auch bei auch Werkzeuge, ne, von Benzin auf Akkubetrieb, ja, umzusteigen. Weil letztlich, also ich habe zum Beispiel mal Stiel-Akkusägen getestet und wir haben die auch bei uns auch im Forstbereich wurden welche getestet und wir haben mittlerweile da echt so leistungsstarke Geräte, dass der Flaschenhals gar nicht die Power ist, sondern die, also ich bin jetzt kein Forstmann, also wenn es jetzt hier böse Kommentare gibt, dann zu Recht wahrscheinlich, aber mein Eindruck war jedenfalls, die Leistung ist erstmal wirklich da, der Flaschenhals ist am ehesten noch die Batteriekapazität, aber das kann man halt, dadurch, dass es ja Wechselakkus sind, meistens ganz gut kompensieren, indem man einfach mehr Akkus hat. Klar, die Geräte sind teuer, aber werden auch immer günstiger und wenn man die lange einsetzt, muss man sich halt durchrechnen, aber kann ich mir gut vorstellen, dass man am Ende doch was spart. Und es ist natürlich auch was so Arbeitsschutz auch, angeht. Ne? Ich habe einfach kein lautes Gerät, ich habe keine Abgase. Man kann die auch mal drinnen benutzen. Wie gesagt, wir haben hier ein Fachwerkhaus, hier sind sehr viele Zimmerarbeiten durchgeführt worden, für die auch ein bisschen gröber waren. Und das für Zimmerleute zum Beispiel ein Segen, dass sie dass sie die Sägen halt drinnen nutzen können, ohne ein bisschen weg von der Mobilität, aber
Ja, richtig spannend. Ja, wir haben zu Hause auch ganz viel von Husqvarna und etc. Auf elektrisch umgestellt. Ob das die Kettensägen sind, das Laubgebläse, die Sense, die Motorsense, alles schon auf E, das ist ganz spannend. Nur die Rasenmäher, die haben noch nicht so die Schlagkraft. Wir haben keinen Baubetrieb zu Hause. Da sind die wieder klassisch zurück auf Honda, aber das wird auch kommen, das wird auch besser.
Ich habe mal mehrere Großflächenrasenmäher für Kubota von Kubota getestet. Das waren Benzin- bzw. Dieselbetriebene und das hat super Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Das war so wirklich echte Kommunaltechnik. Aber bei den meisten Herstellern sieht man in dieser Produktkategorie jetzt auch schon elektrische Derivate und ich kann mir vorstellen, dass da auch einfach die Nachfrage getrieben wird durch tatsächlich Kommunen, die halt einfach auch andere Kriterien anlegen, wie zum Beispiel, dass die auch auf CO2-Emissionen schauen müssen, dass die halt auf Arbeiterschutz schauen müssen. Und ich finde, man beobachtet hier gerade so bei den Grünflächenämtern mehr und mehr auch, dass einfach mit elektrischen Geräten gearbeitet wird. Also da wird der Umstieg auch definitiv kommen.
Ja, das ist alles eine Sache der Entwicklung, wie bei den E-Autos ja auch. Gibt es denn ein Fahrzeug, was du unbedingt nochmal testen möchtest oder hast du vielleicht dein Traum-E-Fahrzeug schon getestet?
Oh, das ist total schwer. Also irgendwas hat man ja immer zu kritisieren und das ist auch gut so, ne? Ich teste ja journalistisch und unabhängig und ich versuche dann auch Sachen durchaus zu benennen, die mich nerven. Tatsächlich der mir insgesamt vom Komplettpaket bisher am besten gefallen hat, war, glaube ich, von Hyundai der IONIQ 9, weil der einfach großes, viel Platz bietet. Ich habe zwei Kinder und hatte eigentlich nach einer Alternative zum VW-Bus gesucht. Der ist komfortabel, hat viel Power, alles super soweit. Hat auch ein paar Sachen, die mich ein bisschen gestört haben. Aber auch 2,5 Tonnen Anhängerlast waren super. So mein Traumauto, würde ich sagen, gibt es gar nicht. Weil mein Traumauto wäre etwas, das wirklich ein bisschen weniger Zip und Zap hat. Also ich würde mir was wünschen mit einem Hartplastik- oder Gummifußboden, vielleicht sogar ein bisschen dümmer, ohne so 1000 Systeme, vor allem ohne die obligatorischen Überwachungssysteme, aber das werden wir nicht mehr hinkriegen, weil Neuwagen das einfach immer, also es ist einfach eine EU-Richtlinie. Ich habe vor kurzem gehört, dass es einen Umbauer gibt, der alte Land Rover Defender auf elektrisch umbaut mit Tesla-Technik. Ah, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ich hatte mal einen Defender und habe den sehr geliebt. War allerdings auch sehr viel Qual, immer was kaputt. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das echt Spaß macht. Ansonsten kann ich nur meine Traumkriterien sagen. Ich hätte am liebsten, ehrlich gesagt, einen Van, also wie einen echten VW-Bus, den es so leider momentan aus meiner Sicht nicht gibt, auch nicht von VW. Also etwas, wo ich zwei, drei, vier Kinder entspannt reinkriege, auch einen Kinderwagen, den ich leicht sauber machen kann, in dem man vielleicht auch mal eine Nacht schlafen kann. Der soll aber auf jeden Fall 2,5 Tonnen Anhängerlast haben, weil ich das tatsächlich selber brauche. Ich hätte gerne ein 800-Volt-System, also eine hohe Ladeleistung und eine Reichweite mit Anhänger von mindestens 350 Kilometer. Das wäre es so für mich. Sowas werden wir bestimmt noch sehen. Jetzt gerade kommt dem einem nächsten ein Van, der heißt X9 von der deutsch-chinesischen Firma XPeng oder Xiaopeng. Aber der ist total fancy, also mit so Massagesitz und allem, also jetzt nicht wirklich robust. Aber der würde dem, glaube ich, relativ nahe kommen, habe ich aber noch nicht getestet.
Ja, das klingt sehr spannend. Also der ID.Buzz fällt da wahrscheinlich noch nicht mit rein, zu dem, was du gerade beschrieben hast, oder?
Ich gehöre schon zu denen, die den mögen. Also mir gefällt der total gut. Ich hatte den als in der Cargo-Version, also mit hinten Blech ohne Sitze als Tester und das Fahren war super. Mhm. Jetzt der neue hat auch so ein paar Kriterien, die ich cool finde. Also zum Beispiel liebe ich Vehicle to Load, also dass ich die Möglichkeit habe, Strom zu entnehmen mit einer hohen Leistung für elektrische Geräte. Finde ich im Kontext Camping total praktisch, aber auch bei der Arbeit, also Holzspalter oder irgendwas, ne? Das hat er jetzt, das ist cool, aber er basiert nach wie vor auf der alten MEB-Plattform. Das heißt, er hat ein 400-Volt-Netz, er lädt mit, ich glaube, in der schnellsten Version mit jetzt um die 190 kW. Das ist okay, aber ich würde mir da einfach eine modernere Plattform wünschen mit einer höheren Ladeleistung. Reichweite ist gar nicht für mich so das ausschlaggebende Kriterium, aber niedrigere Reichweite in Kombination mit niedriger Ladeleistung, das finde ich unglücklich, wenn man regelmäßig lange Strecken fährt.
Ja. Ja, klingt spannend. Wie viel Reichweite hat der überhaupt, der ID.Buzz?
Oh, ich glaube, so 460 ist WLTP. Ich bin im Test, glaube ich, so knapp unter 400 gekommen.
Ja.
Das mit der großen Batterie. Wobei groß heißt bei dem, glaube ich, so 86 Kilowattstunden. Also VW hat im Portfolio beim ID.7 auch eine größere, eine 100 Kilowattstunden Batterie. Die bieten sie aber im ID.Buzz nicht an. Okay. Hat, ich denke, was auch mit der Zuladung zu tun, weil der ist eh ein bisschen knapp mit der Zuladung leider. Finde ich ja ein bisschen schade, weil eigentlich wäre in einem Van, der halt auch lang ist und Platz hat theoretisch, für mich die große Batterie schon ja eine sinnvolle Option.
Klar, passt ja auch gut zusammen, ne? Ja, ich sag vielen Dank für die ganzen Einblicke, auch zum Thema E-Mobilität. Da werden wir doch alle mal reinschauen. Ein Video habe ich auf jeden Fall schon geschaut.
Das würde mich sehr freuen, ja.
Für mich ist auch das mit Thema Jagd interessant.
Ja, wir haben tatsächlich, also wir testen auch manche Autos ein bisschen mehr in die, also in was so Kriterien angeht für Jagd. Mhm. Also jetzt auch, wir haben jetzt den nächsten Subaru im Test, der da eigentlich ganz gut reinpasst. Das versuchen wir dann auch ein bisschen jagdlicher mal zu machen. Ansonsten versuche ich das immer so ein bisschen zumindest mitzudenken. Und ja, ich sage auch vielen Dank, dass ich mir hier so viel Raum nehmen konnte und so viel erzählen konnte.
Das waren ganz viele spannende Einblicke von der Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, generell Marketing in der Landwirtschaft bis hin zur Elektromobilität. Vielen Dank, Philipp, für deine Zeit, für deine Einblicke in deine Arbeit, aber auch in dein Wissen, in deine Expertise, in deine Erfahrungen. Ich hoffe, ihr habt viele Erkenntnisse mitgenommen, eine tolle Folge gehört und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss!